Uff. Mit 16 einfach alleine wohnen, weit weg von zu Hause. Ich sag ehrlich, ich hätte mir in die Hose gemacht. Für unseren Gast aber pure Realität. Er hat es geliebt oder gehasst, auf jeden Fall gemacht und durchgezogen. Apropos durchgezogen. Er hat Holland ein bisschen anders interpretiert als wir damals, Johnny. Aber gut, wir sind ja auch keine Fußballprofis. Wegen ihm kratzen deutsche Nationalspieler öfter an roten Karten als Martin Petersen am letzten Freitag. Was hat unser Gast mit Matthias Steiner, Falco, Christoph Waltz, Niki Lauda und Romy Schneider gemeinsam? Richtig, alle sind in Wien geboren. Aber wenn endlich wieder Ballsaison ist, ist sein Parkett grün. Seine ganz persönliche Wiener Hofburg ist die Mewe Arena. Im Sprint auf rechts hat er mehr Taktgefühl als Mörtel Lugner je hatte. Er braucht keinen Dreivierteltakt für seine Dribblings. Und jetzt gehen wir die Ball- und Tanzvergleiche aus, deshalb Vorhang auf für unseren Gast. Wir freuen uns wirklich sehr, dass er hier ist und schon sehr lange hier ist. Hallo und herzlich willkommen, Philipp M. Wehne. Wir sind Johnny und Alex, das ist Einmal Mainzer, immer Mainzer, der offizielle Mainz 05 Podcast und das ist Folge 2. Let's go!
Es geht gut dran, dass ich jetzt direkt hier mich am Mikrofon habe, weil in ungefähr 10 Minuten erkennt mich mein eigener Sohn nicht mehr.
That's life, but they need to actually believe in it.
So ein Gefühl, muss ich sagen, wie nach Hause kommen.
Wir sind in der ersten Liga!
Einmal Mainzer, immer Mainzer. So wird es immer bleiben.
Und so heißt unser Podcast. Johnny, herzlich willkommen zur Folge 2. Hättest du gedacht, dass es eine zweite Folge gibt?
Ja, doch. Das Feedback fand ich war ja relativ gut. Hatten viele Zuhörer hier auf YouTube, aber natürlich auch auf Spotify und auf den anderen Plattformen, wo man uns überall hören kann. Deswegen vielen Dank schon mal für euer Feedback. Wir versuchen natürlich immer, hier alles noch ein bisschen zu optimieren. Es wird sich auch noch einiges ändern, peu à peu. Aber ich war sehr zufrieden.
Korrekt. Und das war auch das Feedback, was wir erhalten haben, dass wir am Anfang hätten sagen sollen, hey, den Podcast gibt es auch zum Zuschauen live auf YouTube mit Bild sogar. Und Johnny, wir haben es sogar hinbekommen, auch dieses Mal wieder Donnerstag 0 Uhr.
Das kriegen wir hin, ne?
Der neue Podcast von Mainz 05 für euch, immer donnerstags 0 Uhr. Und das Ganze natürlich präsentiert von Bitburger.
Herzlichen Dank an dieser Stelle.
Philipp Wehne ist heute hier. Unser zweiter Gast im Podcast. Herzlich willkommen.
Hi, servus.
Wie geht's dir?
Super. Komm gerade vom ersten Training, jetzt vor dem zweiten Training, so ein entspannter Podcast. Ist auch mal was anderes, aber ich freue mich drauf.
Hast du schon Feedback von Paul bekommen? Hat er was erzählt, wie es war für ihn?
Er hat mir nur direkt nach seinem Podcast gesagt, dass er mich empfohlen hat oder mir das reingedrückt hat, dass ich jetzt hier sitzen darf. Und daraufhin habe ich mir dann seine Folge so ein bisschen angeguckt und war schon interessant.
Hörst du denn selbst Podcast oder warst du vielleicht sogar schon mal in einem Podcast?
War ich schon mal in einem Podcast? Ich glaube eigentlich so jetzt in dem Setting noch gar nicht. Ich bin eigentlich auch noch so die klassischen Interviews gewöhnt. Aber ich höre doch auch schon relativ viel Podcast privat auch.
Was hörst du so?
Ich höre unter anderem den OMR-Podcast gerne. Bei so langen Fahrten mal oder Auswärtsfahrten, da höre ich da gerne rein. Mal so ein paar Wirtschafts- oder solche Themen interessieren mich eigentlich ein bisschen.
Und jetzt hier. Du hast gerade schon gesagt, eine Trainingseinheit hattest du schon heute. Wie ist das so, wenn du zweimal trainierst? Ist das dann mittags einfach essen, so ein bisschen regenerieren, dass du dann nachmittags wieder fit bist? Oder ist das dann auch noch Behandlung? Was gibt's da?
Ja, wir haben da so 3-4 Stunden Pause. Da macht jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Aber bei mir ist es eigentlich oft erstmal zum Wald einen Kaffee trinken gehen, dann Behandlung, Mittagessen. Und dann sich eigentlich schon wieder aufs zweite Training vorbereiten, was dann aber eh meistens in der Halle Krafttraining ist.
Mhm, heute auch.
Genau.
Ja, und halt noch Medientermine zwischendurch, wie bei uns. Wir befinden uns ja zwischen Auswärts- und Heimspiel. Bremen liegt hinter uns. Am Samstag kommt Augsburg. Blicken wir nochmal ganz kurz zurück, wirklich nur ganz kurz, aufs Spiel in Bremen, Freitagabend. Wir haben eben mal bei der Recherche geschaut. Du hast nicht mal eine gelbe Karte bekommen bei dieser ganzen Kartenflut am Freitagabend. Wie hast du das hinbekommen?
Ja, ich glaube, ich habe jetzt schon 3-4 Spiele mit 4 gelben Karten überstanden. Ich weiß nicht, wann es soweit ist, wenn ich mal gelb gesperrt bin. Aber ja, natürlich am Schluss ging es da schon hin und her. Ich stand dann ja ganz am Schluss auch nicht mehr auf dem Platz, wo es dann wirklich hektisch wurde. Da wäre die Wahrscheinlichkeit nochmal höher gewesen, dass ich mir vielleicht auch eine gelbe abgeholt habe. Aber ja, ich glaube, das ganze Spiel, wenn man mal die ersten 15 Minuten von uns ausblendet, waren eigentlich gut. Wir haben relativ dominiert und ja, gefühlt hat Bremen ja nach ihrem Tor schon auf Zeit gespielt und das nervt dann auf jeden Fall.
Hast du das dann auch so wahrgenommen, dass es so diese ganzen Karten, gelb, rot, gelb, waren die gerechtfertigt aus deiner Sicht oder war das schon auch ein bisschen überzogen von Petersen?
Also ich glaube, die erste gelb-rote für den Niklas Stark, ich weiß nicht, ob er die nicht ein bisschen zu früh gezückt hat, aber natürlich, es war seine Einschätzung, war natürlich dann für uns nochmal so ein Push, wo wir dann nochmal gesagt haben, okay, jetzt mit zwei Mann mehr müssen wir nochmal alle nach vorne, aber es hat dann leider doch nicht gereicht, aber ich glaube, es ist auch immer schwer für einen Schiri dann in so Situationen dann wirklich komplett die Übersicht zu haben. Er hat so entschieden in dem Moment natürlich, wenn es gegen uns gewesen wäre, glaube ich, würde ich mich mehr darüber aufregen. Aber ja, das passiert manchmal.
Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass er gar nicht mehr im Kopf hatte, dass der schon gelb hatte. Ja. Er ist dann schon abgedreht und hat dann gecheckt, ja. So fuck, der hat schon gelb und da musste er die rote zeigen. Aber ja, wie ist das für euch in der Mannschaft? Hakt ihr das Spiel dann schnell ab? Oder ist es dann, hängt das noch in den Köpfen nach die Woche?
Ja, es beschäftigt dich natürlich am Tag selber, die zwei, drei Tage danach noch so ein bisschen, wenn du dann auch noch Videositzungen hast, wo du das Ganze nochmal analysierst. Aber heute beim Training war das eigentlich dann schon wieder kein Thema. Da guckst du dann nach vorne und versuchst dann, wie wir es ja jetzt auch schon oft in der Saison gemacht haben, nach so einer Niederlage oder nach einem Setback trotzdem wieder gut anzugreifen und wir freuen uns halt wieder auf das Heimspiel. Das funktioniert jetzt in den letzten Wochen echt gut, dass wir zu Hause wirklich die Power von den Fans mitnehmen und haben da jetzt die letzten Spiele wirklich gut performt zu Hause. Deswegen freue ich mich eigentlich schon riesig wieder auf Samstag.
Ja, die Heimstärke ist aktuell wirklich cool. Wir können einen Rekord aufstellen. Eingestellt ist er schon mit den Heimsiegen. Was wir uns gefragt haben, bisschen Nerdfrage, aber wir haben ja in Rot gespielt am Freitag in Bremen. Mhm. Hat das was damit zu tun, dass wir gerade heimstark sind, im Heimtrikot gut spielen, sodass ihr dann gedacht habt, okay, dann spielen wir mal im Heimtrikot in Bremen?
Ja, ich glaube, es war einfach nur, weil Bremen grün war und dann ist Rot genug Kontrast. Aber ja, ich spiele eigentlich am liebsten in der Saison mit den weißen Trikots. Mhm. Die finde ich, das ist so mein Favorite. Und mit denen haben wir, glaube ich, auch ganz gut
performt. Ja, voll. Ja. Ich glaube, jetzt ein Spiel mal verloren in Weiß, genau. Aber auch nur aber davor, das Einzige. Genau davor immer gut.
Augsburg, glaube ich, Pauli war Weiß. Ja. Also das waren schon gute Spiele auch dabei mit Weiß.
Augsburg war Blau.
Ah, Blau, sorry. Weil, ja, stimmt.
Das war dieser dramatische Spiel. Stuttgart war dann auch Blau, ne? Das waren diese beiden dramatischen Spiele.
Wenn Nadim rot sieht.
Genau.
Apropos Trikot, du hast uns was mitgebracht.
Ja, ich meine, ich soll ein Trikot mitnehmen, was ja für mich besonderen Wert hat. Das ist einmal das Trikot vom ersten Spiel bei der EM gegen Frankreich und war natürlich für mich so das erste große Turnier, bei dem ich mitspielen durfte. Und deswegen ist das ja für mich wirklich was ganz Besonderes, dass werde ich irgendwann mal auch nach der Karriere irgendwo aufhängen bei mir zu Hause. Das hat schon einen großen Stellenwert, einfach so ein Traum, den man irgendwie als Junge mal hat, bei so einem großen Turnier mitzuspielen, sein Land vertreten zu dürfen. Und dann natürlich gegen so eine Mannschaft dann direkt da aufzulaufen, war schon besonders.
Und das kam für dich auch nicht in Frage, das Trikot nach dem Spiel zu tauschen?
Nee, auch wenn bei Frankreich ordentliche Spieler spielen, bin ich jetzt sowieso nicht der Trikot-Tauscher. Eigentlich tausche ich nur, wenn bei der gegnerischen Mannschaft jemand ist, mit dem ich schon mal zusammengespielt habe. Also ich glaube, ich bin jetzt so noch nie zu jemand hingegangen, einfach nur so, um sein Trikot zu fragen. Deswegen, ich tausche dann eher lieber mit Jungs, die ich kenne.
Wie ist das so grundsätzlich bei dir? Hast du noch von all deinen Stationen noch ein Erinnerungstrikot?
Ja. Also einige. Meistens, wenn es sich dann abzeichnet, dass man irgendwann geht, dann packt man sich noch mal 3, 4 ein irgendwie. Weiß ja nicht, mein Vater hat auch zu Hause etliche Trikots von mir. Also ich glaube, der hat noch mehr von mir als ich selber. Aber ist natürlich cool, wenn man dann schon ein paar Stationen hinter sich hatte und dann später mal da wieder drauf zurückschauen kann.
Du hast ja auch schon einige Nationaltrikots in deiner Karriere gesammelt, vor allen Dingen bei den U-Teams. Darauf will ich so ein bisschen hinaus. Weißt du noch, wann es losging mit deiner U-Karriere in der Nation?
Das muss, ich glaube, mit 15 oder mit 16 gewesen sein. Da war ich dann bei der eben U16 oder U17 das erste Mal dabei. Das war kurz bevor ich dann nach Stuttgart gewechselt bin. Da habe ich noch bei Austria Wien gespielt und ja, das ist natürlich, wenn du so jung bist, da ist die U-Mannschaft oder die U-Nationalmannschaft erstmal das größte Ding, was du irgendwie erreichen kannst. Davor gab es halt so regionale Auswahlen, die Wiener Auswahl, und dann war das aber schon nochmal so ein kleiner Step nach oben, wo man auch sehr stolz drauf ist, aber ich glaube, davon habe ich jetzt kein Trikot.
Aber ich würde sagen, da gehen wir dann direkt mal rein. Du hast schon gesagt, du hast bei Wien früher gespielt. Du bist auch in Wien aufgewachsen. Erzähl mal, wie wurde der kleine Philipp in Wien mit Fußball sozialisiert?
Ja, es hat eigentlich, also wir haben in Wien im zweiten Bezirk gewohnt, also kompletter Stadtkern. Da war es jetzt auch nicht so, dass du irgendwie riesen Grünflächen drumherum hattest, wo du kicken konntest. Deswegen, wenn, dann war es in der Wohnung, habe ich mit dem Ball herumgekickt und die Nachbarn ein bisschen verrückt gemacht.
Mit dem Lederball oder Softball?
Ja, Lederball, direkt gegen die Wand geschossen jedes Mal. Und irgendwann wurde es meinen Eltern und den Nachbarn dann zu viel. Und dann hat mich mein Vater mit 6 Jahren zu Austria Wien gebracht, habe dann Probetraining absolviert. Das war aber eigentlich so, ja okay, einfach mal kicken gehen. Und denen hat das dann ganz gut gefallen. Da wurde ich dann mit aufgenommen und war dann eben von 6 bis 16 bei Austria Wien, habe da alle Jugendmannschaften durchgespielt.
Da muss ich ganz kurz einhaken. Also du bist zu Austria Wien, das ist ja auch nicht irgendein Verein, bist du direkt reingekommen, ohne davor jemals in irgendeinem Verein Fußball gespielt zu haben?
Ja, nee. Also ich, wie gesagt, es war nur zu Hause bei mir in der Wohnung oder wir hatten so einen kleinen Hof hinten bei uns, aber da war dann das Schaukelgerüst, war das Tor, wo ich dagegen geschossen habe. Und mit den Nachbarsjungs so ein bisschen gekickt, aber davor habe ich eigentlich nie jetzt im Verein oder so gespielt. Und dass es dann direkt bei Austria Wien geklappt hat, habe ich damals überhaupt nicht verstanden, aber ich glaube, mein Vater hat sich da schon ziemlich gefreut. Ja.
Nicht schlecht. Ja, dann erzähl gerne weiter. Also dann hast du die ganzen Jugend erstmal durchlaufen, bis du dann 16 wurdest. Aber was hat dich denn fußballerisch bei Austria geprägt sozusagen?
Ja, was mich geprägt hat, das war auch jetzt meine engsten Freunde, sind eigentlich alles Jungs, mit denen ich früher mal in der Jugend zusammen gekickt habe. Es war, irgendwann kam es dann eben dazu, in Wien bist du halt von 6 bis 10 in der Unterstufe und dann gab es so Kooperationsschulen und da habe ich dann die Möglichkeit gehabt, eben auf eine Kooperationsschule zu gehen, wo wir dann vormittags Training in der Schule noch hatten mit so einer Sportklasse. Und da hat es dann halt so richtig angefangen, dass man das so ein bisschen ernster nimmt. Das Witzige war halt, dass die Schule genau am anderen Ende von Wien war. Also ich musste dann morgens erstmal mit der Straßenbahn, U-Bahn und Bus durch halb Wien fahren. Und das Trainingsgelände war dann wieder auf der anderen Seite von Wien. Also war da viel unterwegs, wenig zu Hause eigentlich. Irgendwann 7 Uhr morgens raus und dann 8 Uhr abends heim und das ging dann halt so die 6, 7 Jahre lang. Und genau mit 16 habe ich dann die ersten U-Nationalmannschaftsspiele gehabt und irgendwann hat dann ein Scout von Stuttgart meinen Vater angesprochen, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, nach Stuttgart zu wechseln, um da weiterhin Fußball zu spielen. Und das war bei mir davor eigentlich noch gar nicht so in der Planung, dass ich, also mit 15 oder 16 von zu Hause weg, ich glaube, bei meiner Mutter auch nicht. Mein Vater war da schon eher so, ja, das machen wir direkt. Aber ich bin dann erstmal dahin geflogen, gemeinsam mit meinen Eltern. Die haben uns eingeladen, haben uns da das ganze Trainingsgelände gezeigt, auch das Internat dort, was auch damals schon wirklich sehr, sehr gut aufgebaut war. Und von dem her war das für mich dann, als ich das gesehen habe, eigentlich klar, dass ich dahin will. Und das Einzige, was meine Mutter gesagt hat, ist, dass sie will, dass ich die Schule fertig mache. Und wenn ich das weiterhin so gut mache wie davor, dann darf ich dahin. Und ja, dann haben wir das gemeinsam entschieden.
Du hast schon so ein bisschen anklingen lassen, dein Vater war da ja scheinbar sehr stark involviert. Wie ist denn der Background da? Also sind die Sportler gewesen oder wie ist dein Vater überhaupt so zum Fußball gekommen?
Nee, der war eigentlich nur leidenschaftlicher Fußballfan. Der war und ist eigentlich immer noch Bayern-Fan. Ui. Und Ja, mein Vater ist ja aus Kenia und war eigentlich Musiker früher. Also der hat in einer Band gespielt und hat so eben dann auch meine Mutter kennengelernt, weil die mal im Urlaub in Kenia war. Die haben sich gut verstanden und irgendwann ist er dann mit ihr zurück nach Österreich gezogen. Da meine Mutter aber aus der Steiermark ist und das eigentlich ja, relativ ländliches Gebiet ist, haben die dann aber gesagt, okay, es wird für ihn wahrscheinlich einfacher sein, wenn man in Wien den Lebensmittelpunkt hat. Und ja, so kam das dann.
Aber war es dann so, dass dein Dad dich zu vielen Spielen begleitete?
Ja, also der hat mich echt zu jedem Training hingebracht, abgeholt. Früher war es ja oft so, dass du dann am Wochenende so Turniere hattest in ganz Österreich oder in den Nachbarländern, sei es in Deutschland, in Ungarn oder in der Schweiz. Und da ist er echt überall hin mitgefahren, hat ja, seine Wochenenden geopfert für mich. Und da hatte ich schon ein super Support-System, damit ich ja, das machen kann, was mir Spaß macht. Und da hatten wir halt so also eine Leidenschaft, die wir teilen konnten.
Wie war das dann für dich persönlich? Also du warst ja dann schon sehr, sehr früh bei Austria mit dabei. Warst du auch so ein bisschen Fan von den Profis?
Ja, voll. Wir waren dann oft Balljungen oder Einlaufkids. Und das ist jetzt eigentlich immer noch so, dass ich Austria-Fan bin. Und du hast halt in Wien so ein bisschen die Rivalität zwischen Austria und Rapid. Und das wird dir dann noch so ein bisschen mit eingeimpft, wenn du da die ganze Zeit mit dabei bist. Und ja, deswegen ist es immer mal wieder schön, zurück nach Wien zu kommen und dann vielleicht auch mal ein Spiel von der Austria zu gucken.
Dann, okay, kommen wir zum Punkt, du bist 16. Hat sich das dann davor angebahnt, dass du nochmal dieses, also okay, es war wahrscheinlich klar, du wirst in irgendeiner Form zumindest mal bei den Profis reinschnuppern können, auch bei der Austria, aber hat sich schon angebahnt, dass du diesen Step gehen kannst, weil damals war Stuttgart ja auch nochmal, jetzt sind sie es wieder auf einem sehr hohen deutschen Level.
Ja, also müsstest du vielleicht eher meinen Vater fragen. Für mich war es einfach nur so, ah, cool, ich kann nach Stuttgart Fußball spielen und bin da halt echt einfach hingegangen, jetzt ohne die, da war es wirklich noch nicht so, okay, ich werde zu 100% Fußballprofi. Es war eigentlich eher so ein Abenteuer von mir und für mich. Und es hat dann aber eigentlich direkt relativ gut funktioniert. Ich habe dann mit 18 meinen ersten Profivertrag bei VfB unterschrieben. Und es ging halt eigentlich immer stetig nach oben. Nur habe ich dann da irgendwann dann so nicht diesen Durchbruch geschafft, mich dann bei den Profis festzuspielen und da Spiele zu bekommen. Ich war hin und wieder bei den Trainings mit dabei und wenn du dann nur gewohnt bist, immer zu spielen und dann bist du da und kriegst aber eigentlich nicht direkt die Chance, dich zu beweisen, da musste man dann auch erstmal damit umgehen. Und ja, danach habe ich dann halt eben die Entscheidung gefasst, zu Lautern zu gehen in die zweite Liga, um halt dann auf dem höchstmöglichen Niveau Spielpraxis zu bekommen.
Jetzt steppst du aber ganz schön weit nach vorn. Ja. Muss ich dich ein bisschen bremsen. Also wir haben uns vorher so gedacht, so boah, mit 16, ich habe es in der Einleitung ja auch gesagt, alleine nach Deutschland zu gehen, nach Stuttgart zu gehen. Du hast vom Verhältnis mit deinem Vater gesprochen und mit deiner Familie, die einfach zurückzulassen. Wie war das für dich? So, du hast gesagt, großes Abenteuer, aber gab es ja, auch eine andere Seite?
Es war schon, ich würde sagen, das erste halbe Jahr war schon schwierig. Eine komplette Umstellung, irgendwie ein bisschen anderes Schulsystem, komplett einen neuen Freundeskreis sich da aufbauen. Und natürlich die Eltern und meine Schwester dann nicht tagtäglich zu sehen. Das war am Anfang schon nicht ganz so einfach. Da warst du dann vielleicht am Anfang mehr in deinem Internatszimmer als zu Hause. Da war ich immer unterwegs, immer mit Freunden getroffen und da musst du dir dann erstmal so, ja, wie gesagt, wieder deinen Freundeskreis aufbauen, mal gucken, mit wem du gut kannst, mit wem nicht. Und ich hatte schon Heimweh am Anfang. Ich kann mich noch gut erinnern, am allerersten Tag, wo ich dann dort eingezogen bin, gab es Mittagessen und es gab Tafelspitz. Und ich hasse Tafelspitz, der war auch nicht gut. Und ich wollte eigentlich direkt wieder zurück, weil ich mir gedacht habe, oh, wenn das Essen jeden Tag so ist, dann kann ich hier nicht überleben. Mhm. Aber das hat sich dann alles gebessert. Also das Internat war wirklich im Nachhinein für meine persönliche Entwicklung und auch einfach selbstständig zu werden ein super Schritt. Und ich habe da auch so super tolle Leute kennengelernt. Auch meine Mannschaftskollegen oder die älteren Jungs, die da im Internat da waren, die haben es einem dann doch relativ einfach gemacht, so eine neue wie so eine kleine Familie, sich daran anzugewöhnen.
Das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Wird die Mannschaft dann so ein bisschen die Familie, die Ersatzfamilie in der Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Also du verbringst dann einfach jeden Tag mit deinen Internats- und Mannschaftskollegen, machst alles. Mit 16 bist du auch noch immer ein bisschen so in der Pubertät. Probierst Sachen aus, gehst das erste Mal irgendwie raus, weiß nicht, in die Disco und so Sachen. Das habe ich dann halt alles dort irgendwie gemacht. Mhm. Und das war dann schon trotzdem eine coole Zeit, wo ich wirklich viel, viel Spaß hatte, viel gelernt habe und ja, viel auf mich alleine gestellt war, aber das trotzdem ganz gut hinbekommen habe dann.
Wie war das dann im Team? Es waren wahrscheinlich ja nicht alle auf dem Internat bei Stuttgart, oder? Es waren ja auch welche, die nicht...
Genau, ja. Es waren, ich glaube, aus meinem Jahrgang 5 oder 6 Spieler, die im Internat waren. Und es waren von U15 bis U19 komplett gemixte Jungs, die auf dem Internat waren. Das Gute war, es gab auch ein paar Österreicher, die schon da waren. Kevin Stöger zum Beispiel, mit dem war ich im Internat. Raphael Holzhauser auch noch einer. Und da hattest du dann zumindest schon direkt erstmal so einen kleinen ja, so einen Bezug zu denen. Und ja, das war dann eigentlich doch ganz witzig.
Wie war das räumlich so? Hatte jeder sein eigenes Zimmer, Gruppenzimmer?
Ja, ich glaube, es gab insgesamt 14 Zimmer und ein geteiltes Bad. Also jede 2 Zimmer hatten immer ein geteiltes Bad. Das heißt, du hattest so einen ja, so einen Badkollegen, wo du dir halt, wenn du auf Toilette oder Dusch musstest, musst du ein bisschen davor absprechen. Mhm. Aber du hattest dein eigenes Zimmer, eigenen Fernseher und konntest dir das eigentlich auch so ein bisschen persönlich mit einrichten. Und dann gab es einen großen Essensraum, wo immer gemeinsam Abend gegessen wurde. Es gab einen großen Fernsehraum, wo wir dann oft Champions League gemeinsam abends geguckt haben. Und das Coole war eigentlich, dass das Internat das Nebengebäude von der Mercedes-Benz Arena damals noch, also vom Stadion von Stuttgart war. Und wir hatten so einen kleinen Kunstrasen vor dem Internat, wo du dann eine Zeit lang ins Stadion reingucken konntest, weil da die eine Tribüne umgebaut wurde. Da war es dann schon ganz cool, wenn du jetzt nicht unbedingt ins Stadion gehen wolltest, konntest du aber auf den Kunstrasen und von da die Jungs zugucken. Und das war dann schon so, okay, wenn du das immer vor deinen Augen hast, du siehst das Stadion voll, du siehst, da haben die damals, glaube ich, Europa League und so Sachen noch gespielt und waren relativ erfolgreich auch. Das hat einen schon sehr motiviert, da auch mal spielen zu wollen.
Ich meine, die VfB-Jugend, ne? Einige Namen, Gnabry, Werner, Kimmich, Rani Khedira, mit dem du auch zusammengespielt hast, sind ja auch Namen, die alle so aus der Akademie in Stuttgart kommen. Wie war das früher für dich schon absehbar, dass diese Jungs, speziell die ich jetzt aufgezählt habe, den Sprung auch schaffen? Oder ist das alles so knapp, so eng beieinander, dass man das gar nicht sagen kann?
Ja, also als ich dann aus Wien kam und dann beim VfB war, hast du schon gemerkt, dass die Professionalität und die Qualität einfach eine andere war, dass das da richtig ernst genommen wurde. So in Wien war das halt so, ja, trotzdem noch mehr Spaß als jetzt, dass es ernst war. Aber da war schon wirklich, war alles durchgetaktet von morgens bis abends. Wir hatten auch, was Schule anging, immer Nachhilfeunterricht, wenn man es gebraucht hat. Und ja, du hast halt wirklich viele sehr, sehr talentierte Jungs gehabt. Bei manchen hast du es direkt gesehen, so ein Serge Gnabry oder so, der war damals mit 15 schon einfach überragend. Aber dann bei anderen so, beim Jo Kimmich, das war einer, der halt immer Vollgas gegeben hat, der jetzt vielleicht nicht das Übertalent war, aber mit seiner Einstellung und mit seinem, ja, brutalen Fokus, den er so für den Fußball an den Tag gelegt hat, wo du dann gesehen hast, dass der einfach durch harte Arbeit sich das alles erarbeitet hat und das erreicht hat, was er jetzt erreicht. Und das ist aber schon dann auch cool zu sehen, wie jeder so seinen Weg gegangen ist. Und es sind dann doch relativ viele vom Internat oder auch von meinen Jahrgängen dann doch Profi geworden.
Ich will nochmal zurück so ein bisschen auf den Alltag. Ich kann mich selbst noch erinnern, so in meiner Pubertät, da hat man ja noch alles so Mama und Papa machen lassen. Du hast auch mal in einem Interview erzählt, wenn du nach Hause kommst, ist es auch immer noch so, dass man eher Mama noch alles machen lässt. Ich gehe aber mal davon aus, im Internat war das nicht so. Da musstest du dich um dein Zimmer kümmern, vielleicht sogar um dein Essen. Wie war das so?
Ja, du musstest dich um dein Zimmer kümmern, dass es immer aufgeräumt war. Wir hatten einen Internatsvater, der da auch immer sehr streng drauf geguckt hat, dass alles passt, dass du beim Essen deine Sachen hier immer wegräumst. Es gab Küchendienst, wo in der Küche dann in der Woche, es hat immer alle zwei Wochen gewechselt, wo du helfen musstest, Geschirrspüler einräumen, ausräumen. Es gab Sachen selber waschen mussten wir jetzt nicht direkt, aber du konntest halt, wenn du wolltest, auch deine Sachen selber waschen. Für Essen war immer gesorgt, also du hattest dreimal am Tag warmes Essen, das war ganz cool, aber alles andere musstest du eigentlich dich selber drum kümmern.
Du hast eben schon gesagt, alle sind irgendwie so ihren Weg gegangen und nach einem kurzen Break schauen wir dann mal auf deinen Weg.
Michael Torg, was für ein emotionsgeladenes Spiel, das 1:1 sozusagen in der letzten Sekunde. Sie haben es geschossen, da ging unglaublich viel ab bei Ihnen. Sie sind zum Schiedsrichter gerannt. Was ging da in Ihrem Kopf vor in dem Moment?
Ja, es war unglaublich schön. Ich habe das Tor nur für ihn geschossen. Weil er hat so eine Scheiße gepfiffen, ganz ehrlich. Also unglaublich, was er gemacht hat. So einen Rotz kann man gar nicht zusammenpfeifen in einem Spiel. Aber er hat es geschafft, unglaublich.
Ja, Philipp, Stuttgart NLZ haben wir gerade schon besprochen. Und du hast es eben auch schon ganz kurz angerissen, dass du dann den Sprung zu den Profis hier nicht direkt geschafft hast. Du bist dann nach der U19 erstmal zu der zweiten Mannschaft gegangen. Mhm. Und hast dann wie lange in der dritten Liga gespielt?
Ich glaube, insgesamt waren es fast 3 Jahre, wo ich in der zweiten, dritten Liga gespielt habe und halt immer noch so die Hoffnung hatte, okay, irgendwann schaffe ich dann den Sprung zu den Profis. War dann hin und wieder auch mal im Trainingslager dabei, wie gesagt, trainiert, aber irgendwann wird es dann halt klar, okay, vielleicht muss man sich doch was anderes überlegen, wenn es weitergehen soll. Und dann war so ein bisschen mein Glück, dass der Taifun Korkut, damals mein U19-Trainer, bei Lautern eben Trainer wurde, Cheftrainer. Und dann hatte ich mit dem ganz gute Gespräche und habe dann geschafft, mich sogar über ein Probetraining noch, ich war da noch eine Woche im Probetraining und die haben dann gesagt, okay, sie nehmen mich unter Vertrag und das war für mich dann natürlich eine super Chance, mich zu zeigen in der zweiten Liga und halt eben dann auch für höhere Aufgaben zu beweisen.
Aber ist es dann wirklich so, dass du dann so im dritten Jahr, dritte Liga oder auch schon im zweiten denkst, so boah, ey, jetzt bin ich auch schon wirklich ganzen NLZs durchlaufen, U-Nationalspieler gewesen. Ja. Wird vielleicht nichts? Jetzt werde ich Pilot?
Nee, das gab es bei mir irgendwie nie. Also es war dann eher so, dass du halt mit diesem Rückschlag oder nicht wie du es davor gewohnt warst, dass alles in eine Richtung geht. Das war dann halt wichtig, irgendwie für sich selber trotzdem zu sagen, okay, ich mache weiter, ich gebe nicht auf. Ich gucke, was ich besser machen muss, wo ich mich noch verbessern muss, um halt eben dann auf der Bühne auch spielen zu können. Und deswegen auch so im Nachhinein, glaube ich, waren dann diese 2 Jahre bei Lautern wirklich top, um mich im Männerfußball dann zu beweisen und halt auch in der Mannschaft zu spielen, die jetzt nicht eine zweite Mannschaft von einer größeren ist, sondern wirklich eine erste Profimannschaft und mit Lautern ja trotzdem ein Traditionsclub, wo auch von den Fans viel gefordert wird und es auch immer so ein bisschen Unruhen
gab. Was waren das damals für Sachen, die du dann verbessert hast?
Ich glaube einfach ein bisschen abgeklärter zu sein, vor allem auf meiner Position. Als Außenverteidiger hast du ja trotzdem, du darfst halt einfach nicht viele Fehler machen, weil es dann schnell zu Toren schnell Tore passieren können und halt auch zu lernen, wann man sich mit vorne einschaltet und nicht einfach nur jedes Mal blind nach vorne läuft und seinen Mann dann im Rücken irgendwie vergisst. Und dann natürlich auch vor einer großen Kulisse, das war in der dritten Liga, mal gab es Spiele, wo halt echt coole Vereine war, gegen die du gespielt hast.
Wenn du stehst in Dresden.
Genau, wenn du in Dresden stehst und da von allen beleidigt wirst, irgendwie dann ist es auch nochmal was anderes. Aber in Lautern hattest du halt auch zu Hause immer viele Fans, immer und das hat echt Spaß gemacht auch.
Bei Lautern bist du ja dann in der zweiten Saison seid ihr ja dann abgestiegen. Davor beim letzten Jahr Stuttgart 2 auch abgestiegen aus der dritten. Mhm. Und dann kommt ja so ein bisschen, wenn man jetzt rein nur Statistik guckt, so ein bisschen überraschend der Wechsel zu uns sozusagen. Dann kommst du ja eigentlich erst ganz gut an. Ich glaube 4-5 Spiele spielst du und dann verletzt du dich mehr oder minder für fast ein ganzes Jahr. Ja. Und dann bist du mit, muss man mal gucken, mit 27 hast du dann erst 11 Bundesligaspiele. Hast du auch dann nie diesen Moment gehabt, wo du gedacht hast, oh, mein Körper oder mein Leistungsniveau reicht nicht aus?
Ja, also es, genau, also ich kam halt hierher, wir sind abgestiegen. Ich für mich persönlich habe aber trotzdem eigentlich eine gute Saison gespielt. Und dann dachte ich trotzdem, okay, ich komme jetzt hierher und spiel direkt, aber ich habe mir schon gedacht, okay, ich muss mich da jetzt wieder reinarbeiten, muss zeigen, was ich kann, und dann früher oder später werde ich schon meine Spiele bekommen. Und es hat dann eigentlich auch relativ gut angefangen, bin immer mal wieder reingekommen, habe dann mein Startelfdebüt gegeben und dann kam halt so wirklich die erste große Verletzung in meiner Karriere, wo ich einfach so Probleme mit dem Knie hatte, dass ich mich operieren habe lassen müssen. Und das hat dann natürlich schon so einen kleinen Knick so auch in mir selber, wo man dann wirklich auch mental gucken muss, dass man einfach trotzdem stabil bleibt. Und wie du sagst, ich bin dann auch älter geworden, habe dann fast ein Jahr, anderthalb Jahre fast gar nichts gespielt, habe nur trainiert und versucht, wieder auf mein Niveau zu kommen. Und natürlich, das war dann schon eine schwierige Zeit, wenn du irgendwie 8-9 Monate nur in der Reha bist, irgendwie keinen Platz siehst, sondern nur an dir selber arbeitest, dann ist es natürlich was anderes, als wenn du jeden Tag mit den Jungs in der Kabine bist, auf dem Platz stehst, Spaß hast, irgendwie das tust, worauf du wirklich Bock hast. Das ist dann schon ein Unterschied. Und da habe ich dann aber auch viel eben über mich selber, über meinen Körper gelernt, was mir gut tut, was mir nicht so gut tut. Und im Nachhinein hoffe ich einfach, dass mir das hilft, um meine Karriere einfach dann so lange wie möglich noch haben zu können, um vielleicht die 2-3 Jahre, wo es länger gedauert hat, vielleicht dann hinten dran zu hängen.
Aber hättest du an dem Punkt gedacht, dass du nochmal das erreichst, was du jetzt erreicht hast?
Also ich habe es immer an mich selber geglaubt und habe auch, wie gesagt, das mit dem Support-System von meinem Vater und so, oder auch von meiner Frau, von der Nathalie, da gab es nie irgendwie weniger Support, nur weil ich jetzt verletzt war oder weil es nicht so gelaufen ist. Und dadurch, dass das irgendwie immer so stabil geblieben ist, habe ich für mich selber auch gedacht, okay, es kann nur eine Frage der Zeit sein. Es ist ja oft so im Fußball, dass du halt auf deine Chance warten musst. Und wenn sie dann da ist, dann musst du sie ergreifen. Und das war dann bei mir, als der Bo Svensson kam.
Ich wollte gerade sagen, wer auch an dich geglaubt hat, war
Bo Svensson. Der dann wirklich halt in mir was gesehen hat. Und wo wir dann ja eine phänomenale Rückrunde gespielt haben. Und der mir wirklich in der Zeit Riesenvertrauen geschenkt hat.
Da kommen wir dann zum Punkt. Nach der Saison, also erstmal natürlich unfassbare Rückrunde. Wir haben es geschafft, uns wieder in dieser Liga zu halten. Und dann am Ende so hast du uns ja Richtung Eindhoven verlassen. Bo hat damals auch gesagt, dass ihn das sehr getroffen hat, dass du gegangen bist, weil später bist du ja dann auch wiedergekommen, wegen ihm unter anderem. Wie lief das denn überhaupt dann ab? Hat Eindhoven dich schon auch früh kontaktiert? Weil du warst ja, wie gesagt, ein halbes Jahr vorher noch verletzt.
Ja, dadurch, dass wir wirklich im Winter sehr schlecht dastanden, ich wenig gespielt habe davor, aber mein Vertrag ja auch ausgelaufen ist im Sommer, gab es eigentlich auch mit Mainz jetzt noch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung oder Sonstiges. Und als ich dann eben gespielt habe und gut gespielt habe, kam dann eben Interesse von anderen Vereinen, unter anderem von Eindhoven. Und ich muss dann halt irgendwie eine Entscheidung für mich treffen und habe halt für mich gesagt, es ist eigentlich egal, wenn ich mich jetzt für Mainz oder für Eindhoven entscheide, die Entscheidung, die ich treffe, muss ich mit 100% machen. Und ich hatte einfach ein gutes Gefühl dabei, habe natürlich auch die Perspektive gehabt, international zu spielen. Und es war jetzt keine einfache Entscheidung. Es war natürlich das erste Mal hier in Mainz richtig zu spielen, unter einem Trainer, der sehr auf mich setzt und auf mich baut. Oder halt irgendwie ein neues Abenteuer auszuprobieren. Und das war dann eher so für mich, dass eben diese ersten 3 Jahre, die ich in Mainz war, wovon 2,5 Jahre nicht so super gelaufen sind, dass das irgendwie immer noch so ein bisschen mehr in meinem Unterbewusstsein war und dass ich trotzdem wollte oder gedacht habe, okay, vielleicht, wenn ich jetzt nochmal woanders hingehe, dass ich da nochmal von null starten kann und ohne irgendwie diesen Rucksack drauf zu haben, okay, der ist immer nur verletzt und der, weiß nicht, der spielt eh nicht oder so, Und das war irgendwie so mein Gedankengang, dass ich da beim neuen Verein dann nochmal bei null anfangen konnte, habe aber trotzdem irgendwie alles weiterhin verfolgt bei den Mainzern, habe die zwei tollen Jahre weiterhin verfolgt. Und wie du gesagt hast, das war dann auch ein Grund, warum ich zurückgekommen bin, dass Bo mich dann immer noch haben wollte.
Ich glaube, also ich erinnere mich an damals, als du dann zu Eindhoven gegangen bist. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Fans dir gar nicht richtig böse waren, weil du halt eben die Möglichkeit hattest, international zu spielen und es dir eher gegönnt haben. Wie war das denn bei dir so? Musstest du dich kneifen nach all dieser Scheiße, die dir auch passiert ist mit der Verletzung und dass es dann doch ein paar Jahre gedauert hat im Profibereich oder in den professionellen zweiten Bundesliga-Betrieb? Musstest du dich kneifen? So, was passiert dir gerade? Wie geil ist das alles?
Ja, es war natürlich so, da habe ich so wirklich gesehen, wie dieses Fußball-Business eigentlich läuft, dass du wirklich, wenn du die Chance bekommst, musst du sie ergreifen und dann ist vieles möglich. Und egal, wie lange es dauert, ich hätte es mir auch am liebsten gewünscht, dass ich mit 21 schon Bundesliga-Stammspieler bin und Nationalspieler. Aber es läuft halt bei jedem irgendwie anders und habe ich dann auch für mich einfach gesagt, okay, das ist jetzt mein Weg, den ich so gehe und solange ich wirklich 100% von meinen Entscheidungen und von mir selber überzeugt bin, dann sehe ich in mir natürlich sowieso, dann kann ich überall spielen. So. Und es war aber natürlich dann ja eine super Sache für mich, in Eindhoven zu unterschreiben.
Das erste Mal im Ausland, im nicht deutschsprachigen Ausland. Kannst du mittlerweile ein bisschen Holländisch? Oder hast du in der Zeit Holländisch gelernt?
Also das Gute war ja, dass es ein deutscher Trainer da war, Roger Schmidt. Es gab,
der hat es auch mit Mainzern, oder? Ja. Leo Barrero dann nach Lissabon geholt, dich vorher nach Eindhoven.
Dann waren einige deutsche Spieler noch da. Also da war es sehr einfach, irgendwie in die Mannschaft reinzukommen. Jeder hat richtig gut Englisch gesprochen. Das war in Holland, hat mich auch extrem überrascht, dass du da irgendwie in die Bäckerei gehst und die 70-jährige Oma spricht dort irgendwie perfektes Englisch. Da war nicht so, war es nicht so wichtig jetzt, dass ich Holländisch lerne. Mittlerweile verstehe ich es eigentlich ganz gut, aber sprechen tue ich mir schwer.
Hast du noch Kontakte nach Eindhoven?
Ja, mit zwei, drei Spielern habe ich immer noch Kontakte. Jetzt auch, wo die letztes Jahr Meister geworden sind, habe ich denen allen gratuliert, habe mich richtig gefreut und die haben jetzt auch wieder eine super Champions League-Runde Vorrunde gespielt, also da ist auch auf jeden Fall noch Kontakt da.
Wir sind in den Playoffs, oder?
Genau, ja.
Ja, gegen wen spielen die jetzt?
Ich weiß, boah, da bin ich auch befragt.
Schnitt.
Aber bei sportlichen Erfolgen, da können wir mal anknüpfen, weil mit Eindhoven hast du ja zweimal den Pokal dann gewonnen, dreimal quasi den Superpokal. Die Meisterschaft ist euch immer verblieben und was euch auch verblieben ist, ist die Champions League. Da seid ihr zweimal relativ knapp in der Quali gescheitert. Genau. War das dann, und natürlich hast du noch dein Nationalmannschaftsdebüt auch noch innerhalb von 12 Monaten von Mainz zu Eindhoven. War das dann so das letzte i-Tüpfelchen in den zwei Jahren, was da gefehlt hat?
Ja, also in den zwei Jahren, wie du sagst, ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Du hast internationale Spiele, die dazukommen. Du hast Titel gewonnen. Du hast irgendwie, anders als die drei Jahre, die ich in Mainz gewohnt war, du hast immer vorne mitgespielt, um die Meisterschaft eben. Und so die Meisterschaft war dann so das letzte Puzzleteil, was dann gefehlt hätte, wo es dann wirklich, wo du sagen kannst, okay, du hast da eigentlich echt alles erreicht, was zu erreichen war. Aber nichtsdestotrotz hatten wir wirklich immer eine super Mannschaft, sehr gute individuelle Spieler, gute Trainer und auch diese Erfahrung im Ausland. Also ich bin jetzt auch schon lange in Deutschland, deswegen ist Holland nochmal extra Ausland, aber es war schon wirklich was Besonderes und hat mich auch wieder dann, wie es damals war, als ich nach Stuttgart gegangen bin, so mich als Spieler, aber auch als Persönlichkeit nochmal wachsen lassen.
Wie war das so für dich persönlich? Also du hast ja dann, weil du gerade gesagt hast, nochmal ein anderes Level von Spielern. Du hast dann mit Mario Götze, glaube ich, zusammengespielt, du hast mit Cody Kakpo zusammengespielt, dein Trainer war zeitweise Van Nistelrooy. Mhm. War das dann nochmal ein anderes Gefühl, als in der Jugend mit solchen Spielern zusammenzuspielen?
Ja, also das waren schon wirklich brutale Einzelspieler, die wirklich, was die fußballerische Qualität angeht, schon wirklich auf einem Top-Niveau war. Und das hat mich auch, was ich gar nicht so wusste, dass Eindhoven so eine super Jugendarbeit hat. Also da kamen wirklich alle drei, vier Monate kamen da Jungs aus der A-Jugend oder zweiten Mannschaft hoch, die wirklich überragende Kicker waren. Also da war es in Holland vielleicht eher so, dass die Jungs schon zu selbstbewusst waren oder zu sehr von sich überzeugt waren, dass du die eher mal so ein bisschen bremsen musstest. was jetzt so wie hier der Unterschied ist, weil hier kommen die Jungs und haben vielleicht manchmal zu sehr Respekt und trauen sich nicht gleich zu zeigen, was sie eigentlich können. Das war in Holland anders, da sind die Jungs hochgekommen und dachten, okay, die spielen jetzt nächste Woche Champions League. Also, aber das war schon eine coole Erfahrung auf jeden Fall.
Dann kommen wir zu dem Punkt, wo du dann dich dazu entschieden hast, hier wieder zurückzukommen. Erläuter mal, wie das so abgelaufen ist, weil letztendlich ist es ja so ein bisschen wie bei einem Nadim. Ich sag mal, rein sportlich gesehen ging es dir wahrscheinlich dort besser.
Ja, anders. Also natürlich, dort ist immer die Highlights mit den internationalen Spielen. Auch die Heimspiele waren überragend. Du hattest dann 3-4 Highlight-Spiele in der Liga gegen Feyenoord, gegen Ajax, AZ und Twente. Aber dann muss man halt auch sagen, dass dann ein größerer Abfall war, also von den restlichen Gegnern in der Liga. Und habe ich dann so ein bisschen vermisst gehabt, einfach hier in der Bundesliga hast du ja wirklich jede Woche, egal wo du hinfährst, überragende Stimmung. Du hast wirklich Top-Mannschaften, gegen die du spielst. Und du willst dich dann natürlich eigentlich auch immer jede Woche mit den Bestmöglichen testen. Und das haben auch viele dann in Eindhoven immer gefragt, okay, wie ist die Bundesliga, weil die das da wirklich sehr verfolgen und die wirklich auch eine der größten Ligen ansehen. Und das war so ein bisschen was ich dann vermisst hatte.
Und ich glaube, du hast Mainz aber auch vermisst.
Ja, sowieso.
Und wie auch dich.
Ja, da war es ja genau so, dass Bo dann auch mal wieder daran beteiligt war, dass du dann zurückgekommen bist. Wie liefen da so die Gespräche ab zwischen euch?
Ja, wir hatten eigentlich über die 2 Jahre immer mal wieder Kontakt, habe den dann gratuliert, weil die ja wirklich super 2 Jahre gespielt haben. Hat hier mit, sei es jetzt Robin Zentner oder Leo Barrero, Johnny Burkhardt, mit denen auch immer mal wieder Kontakt. So dieses Band ist irgendwie nie abgerissen und ich habe die Spiele immer verfolgt und es war schon irgendwie der Plan, dass ich irgendwann mal wieder zurück nach Deutschland, weil ich wieder Bundesliga spielen wollen würde. Aber natürlich, dass es dann so klappt, dass ich dann wieder nach Mainz zurückgehe, das hätte ich davor auch nicht sagen können und das war jetzt auch nicht so geplant. Aber es war dann eben in dem Sommer nach dem 2. Jahr, hatte ich dann ein paar Mal öfters Kontakt mit Bo und irgendwann hat er halt gesagt, okay, ob ich es mir denn nicht vorstellen könnte, wieder zurückzukommen. Und dann habe ich ja mit meiner Frau, mit meinen Eltern so ein bisschen drüber gesprochen und dann haben wir gesagt, ja, warum nicht? So ein bisschen hat man da auch noch eine Rechnung offen. Man will noch mal zeigen eigentlich, wie gut man ist und auch als gestandener Spieler zurückkommen. Und dann ging es eigentlich relativ schnell, würde ich jetzt nicht sagen. Es war dann schon ein bisschen Verhandlungen da mit Eindhoven, die natürlich noch ein bisschen Ablöse haben wollten und
ich wollte gerade sagen, ich habe auch im Kopf, dass du irgendwie so einen Deadline-Day ein paar Tage vorher
hast. Genau, es war dann, glaube ich, 3-4 Tage vor dem Deadline-Day. Also es hat sich dann doch länger gezogen, als mir lieb war. Ich wäre natürlich, glaube ich, gleich im Trainingslager gerne gekommen. Da war es eigentlich so, okay, die verhandeln jetzt. Und dann dachte ich, okay, das wird jetzt 2-3 Tage dauern und dann klappt es. Hat sich dann aber doch nochmal 2-3 Wochen hingezogen. Und ich bin dann ja erst am 2. Spieltag gegen Frankfurt das erste Mal auf dem Platz gestanden und glaube ich auch 2 Tage davor hier angekommen oder so. Also es war dann doch kurz vor knapp.
Und dann hast du dir wahrscheinlich 10 Wochen später gedacht, oh, war doch nicht
was
so.
Was habe ich getan?
Dann habe ich mir gedacht, ey, das kann doch nicht sein. Die spielen 2 überragende Jahre und dann komme ich zurück und es funktioniert schon wieder nicht. Da habe ich mir echt gedacht, liegt es vielleicht doch an mir. Das halbe Jahr war dann halt wirklich schwierig und es hat halt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, wie sich Bo das vorgestellt hat. Und dann grübelst du natürlich, woran liegt es, was ist das Problem? Und es hat irgendwie so die Energie und die Power in der Mannschaft gefehlt, warum auch immer. Und der Start war auf jeden Fall dann nicht so berauschend.
Hast du dann wirklich noch so ein bisschen, ich meine, du hattest die Situation dann schon mal, wir waren so mit dem Rücken zur Wand, schaffen es irgendwie noch und dann kommt wieder dieser Trainerwechsel im Februar am Rosenmontag letztendlich. Hast du da wirklich noch dran geglaubt? Weil eigentlich, das war ja absurd, dass es nochmal so klappen kann.
Ja, das Gute war ja, dass ich schon mal erlebt hatte und dass ich wusste, okay, du kannst auch irgendwie mit 7 Punkten im Winter das doch irgendwie schaffen, aber das 2-mal hintereinander zu schaffen war schon, da haben wir uns echt alle schon auch als Mannschaft hingesetzt und gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, das Ruder wieder rumzureißen. Und es hat dann halt echt, als der neue Bo dann kam, wusstest du ja auch nicht, wieder ein neuer Trainer, den jetzt keiner von uns so wirklich kannte. Aber es war dann irgendwie echt ab der ersten Trainingswoche hast du gesehen, dass der ein bisschen verrückt, aber halt auch extrem Energie einfach hat und wieder Energie in die Mannschaft reinbringt. Und halt, glaube ich, genau das, was uns zu dem Zeitpunkt gefehlt hat, wieder uns eingeimpft hat, auch Selbstvertrauen wieder gegeben hat. Und dass es dann im Endeffekt gereicht hat, das war natürlich jetzt auch nicht abzusehen. Also wir haben schon alles gegeben, aber dass es dann so am letzten Spieltag noch gegen Wolfsburg, dass wir es dann rumreißen, war schon mehr Nervenkitzel, als ich gebraucht hätte.
Letzte Frage dazu. Du hattest ja diese zwei krassen Rückrunden beide miterlebt. Welche war für dich emotionaler, krasser?
Emotionaler, glaube ich, war die zweite, also jetzt mit Bo Nummer 2, auch einfach, weil Fans im Stadion waren.
Voll. Das, alles andere hätte mich gewundert.
Genau, das hat halt beim ersten Mal
für alle, die zuschauen, der Hund von Philipp kommt gerade rein.
Unser Special Guest.
Ja. Dem dauert das schon zu lang, da kann ich nicht erwarten.
Wir machen immer gerade Cut.
Das funktioniert, Leute. Ich erzähle euch seit 5 Jahren das Gleiche. Glaubt uns doch einfach. Es wird ein mega Brocken am Samstag zu spielen. Da kommt ein neuer Trainer, steht Nürnberg im Stadion. Und wir machen hier irgendwie die Rechenschieber und was am Sonntag passiert. Ey, ja klar. Aber wenn Sie jede Woche fragen, hat man so das Gefühl, Sie glauben es halt nicht ganz. Also, ich bin ja auch nicht böse.
Das ist doch ganz klar, dass man über
am Donnerstag.
Dass man über dieses Szenario spricht.
Am Donnerstag, wenn ich mir den Sonntag vorstelle.
Jetzt stellen Sie mal vor.
Gut, wir waren gerade dabei, mit welcher Klassenerhalt emotionaler war. Das hast du mehr oder weniger schon beantwortet, denn wir haben jetzt hier einen prominenten Gast, nämlich bei unserer nächsten Kategorie.
Jetzt geht's dir richtig los. Deine Top 5 Gegenstände hast du uns mitgebracht. Und einer läuft hier schon durch den Raum.
Das ist jetzt kein Gegenstand, aber es ging ja darum, ohne was ich nicht lebe.
Ja, das ist richtig. Ja, nein, wir wollen das hier nicht. Wir wollen es gar nicht als Gegenstand betiteln. Da kommt er. So, für alle, die es nicht sehen, das ist der Hund von Philipp.
Ich weiß nicht, ob man die Ähnlichkeit sieht, aber es ist mein Sohn, mein erstgeborener.
Du musst noch die Zunge so ein bisschen.
Nee, das ist mein Hund, der Sky. Der ist jetzt mittlerweile schon 6 Jahre alt. Also der hat auch die erste Zeit in Mainz schon mitgemacht. Der kennt alles, gute, schlechte Zeiten. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, ohne die ich schwer leben könnte. Der macht mein Leben schon sehr, sehr schön, auf jeden Fall.
Aber nur, weil du deine Frau jetzt hier nicht ins Setting tragen kannst.
Ja, oder? Genau, das wäre cool. recht der Hund. Genau, das ist Gegenstand Nummer 1. Dann Gegenstand Nummer 2 ist ein PlayStation-Controller.
Ein PlayStation 5 sehe ich.
Also PlayStation 5-Controller, genau. Ist einfach sowas, mit dem ich gut runterkomme, so nach dem Spiel, wenn man dann mal nicht direkt schlafen kann, setze ich mich in meinen Gaming-Stuhl und zocke ein bisschen. Genau.
Vor ein paar Jahren hast du mal gemeint, du spielst Call of Duty, bist du immer noch dabei geblieben?
Ja, immer noch, ist eigentlich immer noch Spiel Nummer 1. FIFA ist jetzt so ein bisschen auf die Seite gerückt, Call of Duty ist mein Spiel.
Ja, verständlich, irgendwann sucht man sich's aus und dann bleibt man dabei.
Genau. Dann Gegenstand Nummer 2 habe ich eigentlich hier, habe ich währenddessen schon ein bisschen getrunken, ist Espresso vom Walter. Ist zwar nur eine Kapselmaschine, aber der schmeckt trotzdem richtig gut und ich trinke an sich sehr gerne Kaffee, ob es jetzt Cappuccino ist oder Espresso, ist einfach so auch, was ich einfach so mal gerne in meiner Freizeit mit Freunden Kaffee trinken gehen.
Und du hast eben schon gesagt, du bist öfter mal bei Walter zu Besuch, habt ihr irgendwie eine besondere Connection?
Oder? Ja, eigentlich jeden Morgen, wenn ich hier reinkomme, mir meine Klamotten abhole, gehe ich erstmal zu Walter, drücke mir ein Espresso runter und dann hast du bei Walter auch immer gute Insider-Informationen, was so im Verein abgeht. Der weiß immer über alles Bescheid, regt sich dann über ein paar Sachen auf und dann gehe ich wieder. Genau. Aber nee, Walter ist natürlich auch eine Ikone hier Legende. Im Verein und Legende. Also ohne den wird es ja auch den Bach untergehen, auf jeden Fall.
Ja, ist auch für uns immer schön bei Auswärtsspielen. Okay, tschüss. Den ersten, den wir treffen, ist Walter, der uns meistens mit einem dummen Spruch begrüßt. Weiß man, okay. Wird ein guter Tag.
Dann Nummer zwei, drei, vier schon.
Mhm.
Nummer vier sind Kopfhörer. Vor allem bei Auswärtsfahrten oder wenn wir ins Trainingslager fliegen, ist das ganz wichtiges Essential. Auch mit Noise Cancelling, wenn du mal keinen Bock auf die anderen Jungs hast oder so. Einfach mal in seiner eigenen Welt sein und dann damit eben Podcasts oder Musik hören.
Was ist so dein Favorite Genre?
Kommt auf die Jahreszeit drauf an. Also im Sommer ist es Afrobeats und Hausmusik und im Winter eher so ein bisschen Hip-Hop.
Okay.
Genau. Und dann habe ich noch, ich lese ganz gerne, habe ich jetzt ein neues Buch bekommen zu Weihnachten von meiner Frau. Power, die 48 Gesetze der Macht. Muss ich aber jetzt erst anfangen, aber bin mal gespannt, was es da geht, was sie mir damit sagen will, warum sie mir das Buch geschenkt hat. ja, aber ist eigentlich auch immer mit dabei bei Auswärtsspielen, irgendein Buch oder irgendwas zum Lesen.
Aber da hast du auch keine richtige Präferenz, also lest querbeet?
Ja, also ich bin jetzt nicht so der Romanleser, sondern ich lese eigentlich gern so Autobiografien von irgendwelchen Sportlern oder erfolgreichen Persönlichkeiten und gucke, was man sich da so abschauen kann. Oder halt dann so random irgendwelche anderen Bücher.
Genau. Gibt es so eine Biografie oder einen Sportler, der dir so richtig im Kopf geblieben ist bei sowas?
Ich hatte von Kobe Bryant Mamba Mentality, der ja auch was so mentale Stärke und so als Sportler ist das schon ein Riesenvorbild, wie der gearbeitet hat für seinen Erfolg, auf was er alles verzichtet hat, um erfolgreich zu sein, war schon sehr inspirierend. Das ist eigentlich eine coole Geschichte so.
Einen hast du noch, glaube ich?
Ja.
Machen wir den sechsten Gegenstand auch noch.
Okay. Gegenstand
ja, der Hund ist, war ja kein Gegenstand.
Das ja, ist, genau, stimmt. Das kann man nicht zählen. Das ist eigentlich nur eine Sonnenbrille. Finde ich, muss auch immer dabei sein, im Auto, im Urlaub, egal wo. Mhm. Interessiere mich auch ein bisschen so für Fashion und muss immer eine coole Sonnenbrille dabei sein.
Apropos Fashion. Wir haben unsere erste Fanfrage.
Oh.
Mhm. Die gab es bei der ersten Folge noch nicht. Mhm. Jetzt haben wir eine. Sollen wir mal reinhören?
Gerne.
Let's go.
Filippo, mein Freund. Ja, du hörst richtig. Hier ist der andere Filippo. Hättest jetzt wohl nicht damit gerechnet, dass du meine Stimme hörst hier im 05er Podcast, aber ich bin natürlich der Einladung sehr, sehr gerne gefolgt, dir eine wunderbare Frage zu stellen. Und das will ich auch damit oder hiermit tun. Hab mir was Cooles überlegt, denke ich. Du weißt ja, wir beide haben schon einige ganz wilde Frisuren gehabt im Laufe unserer Karriere. Ich kann mich da noch an unsere erste Begegnung erinnern. Da kannst du aber gerne noch was zu sagen. Als wir uns das erste Mal gesehen haben, uns aber noch nicht wirklich kannten, weil ich kann mich noch 1:1 an deine Frisur erinnern. Und das war auch, ist bis heute auch meine absolute Favorite-Frisur von dir. Und meine Frage ist, was ist denn deine Lieblingsfrisur an dir selber? Weil du hast ja jetzt vor kurzem wieder deine Haare geändert. Und ich will einfach mal aus deinem Mund hören, was ist für dich oder wie gefällst du dir am besten mit welcher Frisur? Gibt es dann Favoriten? Ich freue mich auf deine Antwort. Ganz liebe Grüße aus Griechenland. Bis bald.
Und für alle, die es nicht sehen können, das ist schon wieder eine andere Frisur als letzte Woche Freitag.
Ja, es ist echt schwierig gerade. Nee, erstmal witzig, dass ihr den Philipp Marx gefragt habt. Ja, ich hatte echt schon einige Frisuren in meiner Laufbahn als Fußballer. Eine bessere, die andere schlechter. Aber die Lieblingsfrisur an mir selber ist eine gute Frage. Ich würde eigentlich sagen, ganz kurz, Seiten auf Null und oben Waves.
Also so wie letzten Freitag, oder?
Nee, das waren Braids.
Oh, okay.
Das ist einfach nur kurz abrasiert. Okay. An den Seiten oben auch relativ kurz, weil die am leichtesten zu pflegen ist.
Ja.
So wie jetzt gerade mit Afro oder mit Braids drinnen, da muss man schon ein bisschen mehr drauf aufpassen und so. Aber ich glaube einfach ganz kurz ist am liebsten. Ich hatte das jetzt aber so lange, dass ich mir gedacht habe, okay, ich lasse meine Haare jetzt mal wieder wachsen und da kommen jetzt auch bestimmt noch ein paar andere Frisuren dazu.
Und dann machen wir die Frage mal zurück. Was war deine Lieblingsfrisur beim Philipp Marx?
boah, der hat auch ganz wilde gehabt. Früher immer mit Irokesen rumgelaufen. Aber eigentlich so, wie man ihn kennt, auch ganz kurz, blond gefärbt. Ist eigentlich so, wenn ich an ihn denke, das ist meine Favorite-Frisur bei ihm.
Nicht schlecht. Dann müssen wir für die Zuhörer einmal jetzt schon mal aufhören. Vielleicht freuen wir uns ja dann noch auf den zweiten Teil irgendwann mal mit Philipp. Da Philipp aber jetzt sich auf die zweite Trainingseinheit vorbereiten muss, müssen wir jetzt mal frühzeitig Schluss machen.
Aber ganz kurz noch, wir haben Augsburg am Samstag. Was gibt uns Hoffnung, dass es besser wird als letzten Freitag, punktemäßig?
Erstens, dass wir zu Hause spielen, dass wir vor eigenem Publikum spielen. Wir sind alle heiß drauf, so die gute Hinrunde ja, jetzt einfach auch in die Rückrunde zu übertragen. Ich glaube, wir haben echt eine gute Chance, eine super Saison zu spielen und das wollen wir auch alle irgendwie gemeinsam anpacken und ja, einfach auch mal so hoch wie möglich denken und nach vorne schauen und nicht nur nach unten in der Tabellenregion.
Also wenn dir das extra Motivation gibt, für uns im Medienteam ist Augsburg immer ein ganz heißes Duell.
Okay, habt ihr Probleme mit denen oder was?
Ein bisschen.
Ein bisschen Beef oder was?
Alles natürlich auf lustig gemacht. Aber Finn ist ja jetzt da, das ist keine der wenigen guten Sachen an Augsburg. Also viel Erfolg am Samstag, wir freuen uns sehr Dankeschön. Auf die Partie in der MEWA Arena.
Und vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für
sehr
deine
gerne.
Zeit. Und bis dann, Philipp. Danke.
Jo. Ciao. Ich würde mir hier auf dem Platz nächste Woche den Dominik Kor wünschen, der ja immer so ein bisschen schlechten Ruf hat, dass er nur herumtritt und so, aber das ist auch eine sehr interessante Persönlichkeit, deswegen glaube ich, wäre der gut hier.